ARD. Puls. Duo Informale.
Der spontane Meinungspodcast mit Ari
und Meini.
Was war das für ein Ah? Hallo.
Ah, ich hab's gesehen, hab ich. Hallo.
Ich muss jetzt mir erstmal meine Kopfhörer aufsetzen. Irgendwie funktioniert hier was nicht.
So, dann sag ich schon mal Hallo. Wir sind Duo Informale. Das bedeutet Sebastian Meinberg und Ariane Alter erraten erstmal das Thema.
Wir wissen nicht, worum es geht. Wir wissen das nie. Denn wir gehen hier vollkommen spontan und unbeleckt, möchte ich sagen, hinein und erraten erstmal das Thema. Dann werden wir über dieses Thema fachsimpeln und diskutieren. Oft mit weniger Fachsimpeleien, sondern mehr Meinung. Und dann kommt unsere liebe Redaktion, die recherchiert hat und hilft euch und uns etwas auf die Sprünge mit gut ausgewählten Fakten. Und am Ende sind wir hoffentlich alle klüger und Ariane und ich bilden uns eine Meinung zu der aufgeworfenen Frage, die da heute lauten könnte, liebe Ariane.
Hier Was ist steht ein auf dem, Lebkuchenherz.
Da steht, Blut ist dicker als Wasser. Und
ach,
da ist so eine Duplo, also eine so Lego-Duplo-Family.
Genau. Oder? Mit einer Frau, ich sag mal eine junge Frau im Vordergrund und hinter ihr steht eine ältere Dame und ein älterer Herr.
Ja. Ja, das ist die Tochter und das sind die Eltern.
Das glaube ich auch. Und Blut ist dicker als Wasser. Das soll ja eigentlich heißen, dass die Familie wichtiger ist als Menschen, die nicht zur Familie gehören. Und mein Tipp wäre, Familienzusammenhalt bröckelt immer mehr auseinander. Ist das gut oder nicht?
Ja, das könnte natürlich sein. Aber ich, also ja...
Oder dass man pflegen muss? Also das ist quasi...
Ja, aber wenn es Pflegethema jetzt wäre, ne? Guck mal, also diese Duplo-Familie, die liegt ja gar nicht im Bett. Das sieht jetzt nicht nach Pflege aus.
Nein, aber dass man sich kümmern muss. Also dass man ein Mehrfamilienhaushalt ist, wo sich alle quasi umeinander kümmern.
Vielleicht sozusagen würdest du deine Eltern pflegen, zum Beispiel.
Sowas. Oder würdest du mit denen zusammenziehen, weil du ein Kind gekriegt hast und die sich dann bla bla. Ne? Also dass der Familienzusammenhalt einfach ein stärkerer ist als, ich ziehe jetzt nach Timbuktu und ihr könnt mich ja besuchen, wenn ihr Bock habt. Ciao.
Gar nicht schlecht, ihr zwei. Mal liebt man sie, mal hasst man sie. Ich spreche von der Familie. Die spielt im Leben vieler Menschen eine richtig wichtige Rolle, auch wenn man Vaters politisch fragwürdige Witze und Mutters Nörgeleien manchmal kaum erträgt. Blut ist schließlich dicker als Wasser, oder? Das sieht auch der Gesetzgeber so. Laut bürgerlichem Gesetzbuch sind Eltern und Kinder einander Beistand und Rücksichtnahme schuldig. Bei manchen Leuten gehen Liebe und Pflichtgefühl sogar so weit, dass sie die eigenen Eltern pflegen. 5 von 6 Pflegebedürftigen in Deutschland werden zu Hause versorgt, über die Hälfte von ihnen nur durch die Angehörigen. Aber was ist, wenn die Streitereien mit den eigenen Eltern eben nicht einfach neckische Kabbeleien sind, sondern einen psychisch so schlimm belasten, dass der Kontaktabbruch zur eigenen Familie als einziger Ausweg erscheint? Ari und Meini, heute wird es persönlich. Wir wollen von euch nämlich wissen, was sind wir unseren Eltern schuldig? Und ich möchte mit einer kleinen Fragerunde in diese Podcast-Folge mit euch einsteigen, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie euer Verhältnis zu euren eigenen Eltern so ist. Und ich würde euch bitten, da relativ knackig drauf zu antworten. Frage Nummer 1. Wie oft ruft ihr denn eure Eltern an?
Wirklich kaum. Aber das Ding ist, meine Mutter ruft,
deine Mutter ruft doch ständig an, weil sie irgendein Zugticket buchen soll und dann hat sie das Falsche gebucht und dann schimpfst du. Die Ari ist am Telefon manchmal wirklich richtig, richtig frech zu ihrer Mutter.
Ich erkenne es sofort,
ohne dass ich den anderen Gesprächspartner höre, erkenne ich sofort, dass deine Mutter am Telefon ist, weil du bist unverschämt und frech.
Ja, das stimmt. Aber die ist auch unverschämt und frech. Und wir sind zusammen unverschämt und frech. Und wir kommen ja alle aus Berlin. Das ist ja auch ein Zeichen der Liebe, dass man da so offen sagen kann, Mann, ey!
Ja, so geht sie ungefähr ans Telefon. Also ich rufe auch nicht so oft an.
Ruft deine Familie oft an?
Nein, auch nicht. Also mal rufe ich an mal ruft meine Mutter an oder mein Vater.
Und rufst du an, weil du sagst, ach ja, guck mal hier und da musst du irgendwas unterschreiben oder jetzt gibt's einen Termin? Ich wollte mal fragen, wie
ganz
es dir geht.
Ganz selten hat es einen richtigen Anlass. Es ist dann einfach nur so und weil es nur einfach so ist, telefonieren wir gar nicht so oft. Also ich würde jetzt mal sagen, vielleicht im Schnitt, alle 3 Wochen?
Ach, krass, ja. Siehst du, wenn du täglich mit deiner Mutter telefonieren würdest, dann wärst du auch vielleicht ein bisschen gespannter.
Ich wüsste gar nicht, was wir so viel zu erzählen haben.
Ja, weiß ich auch nicht. Das ist ja das Ding.
Frage Nummer zwei. Wie oft besucht ihr denn eure Eltern?
Oft. Weil ich bin ja oft in Berlin und dann ist ja auch das Enkelkind da und meine Mutter liebt dieses Enkelkind über alles und das Enkelkind liebt sie über alles und ich finde es richtig schön, das zu sehen und da verstehen wir es richtig, richtig gut und deswegen ist das echt oft.
Also meine Familie ist von München aus ungefähr 700 Kilometer entfernt. Das, also klar, Berlin ist auch weit weg, aber das hindert mich eigentlich eher daran, irgendwie so viele Kurztrips dahin zu machen, weil es sich einfach auch gar nicht lohnt von der Zeit. Und ich würde sagen, im Jahr 4 bis 5 Mal.
Aber doch mehr als ich dachte. Ich dachte, jetzt kommt Weihnachten.
Und wenn ihr dann zu Hause seid, wie lange haltet ihr es denn dann dort aus?
Ich kann sagen, dadurch, dass das oft so geplante Aufenthalte sind, halte ich das genauso lange aus, wie es geplant ist. Wenn ich jetzt aber in mich hineinfühle, da ist Weihnachten ist immer so ein Punkt. Also ich bin oft 1-2 Tage vor Weihnachten dann da. Dann kommen diese 3 Weihnachtstage, Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage. Und am 26. Dezember, das ist dann meistens so Tag 4, Tag 5, da denke ich mir dann oft so, ja, jetzt wäre es dann auch mal langsam gut. Dann sind es meistens noch 1 bis 2 Tage und dann ist es auch wirklich gut. Wobei Weihnachten natürlich eine spezielle Zeit ist, muss man sagen. Da hast du ja noch die Verwandtschaftstreffen. Also ich glaube, im Normalfall, wo das nicht so ein Familientaktungsprogramm ist, da würde ich sagen, eine Woche.
Ja, ich verreise ja auch mit meiner Mutter. Also,
wie gesagt, ich wiederhole mich da, wenn ihr sie am Telefon hört, ist es erstaunlich, dass ihr gesund lebendig beide von den Urlauben wiederkommen.
Ja, ich sag so, wenn ich jetzt Spanisch reden würde, dann würde man vielleicht das auch als temperamentvoll, denke ich mir manchmal, abstempeln. Aber wenn man genau hört, was ich sage und das dann tatsächlich auch versteht, denkt man sich vielleicht, boah, Alter, die ist ja echt, echt angespannt. Also ich sag so, wenn ich mit dir verreise, eine Woche, dann ist auch gut. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass meine Mutter sich nicht denkt, ach Mensch, oh ja, ne? Sondern manchmal auch denkt, ach ja, also mal, geht es auch noch entspannt oder zicken wir uns jetzt nur noch an? Das muss man natürlich auch zugeben.
Gut, ich glaube, wir haben jetzt schon ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wie passioniert ihr bezüglich eurer Eltern oder eurer Familie seid. Aber jetzt unsere Eingangsfrage. Was würdet ihr sagen, sind wir unseren Eltern schuldig?
Also, es gibt eine Post- und eine Prämeinung. Und der Schnittpunkt bei mir ist die Geburt meiner Tochter. Und zwar, davor dachte ich mir, no offense, ich habe mir das wirklich nicht ausgesucht, hier auf die Erde zu kommen. Und ich habe mir auch nicht ausgesucht, was du mir alles gegeben hast. Ich bin dir sehr dankbar, aber nur weil du mir das gegeben hast, heißt das nicht, dass ich dir das im gleichen Maß zurückzahlen muss. Was, glaube ich, auch überhaupt nicht möglich ist, weil du kommst einfach gar nicht hinterher. Und seitdem ich dieses Kind habe, merke ich erst, ach, das hat die alles gemacht. Ich werd verrückt. Und jetzt habe ich das Gefühl, wir sind unseren Eltern viel mehr schuldig, als man auf den ersten Blick so denkt. Wenn es ein gutes Verhältnis ist.
Ja, genau. Das ist interessant, dass du das sagst, dass auch die Geburt von deiner Tochter das jetzt so verändert hat. Das empfinde ich auch als nachvollziehbar, aber als sozusagen nicht streng logisch. Es ist vermutlich auch nicht logisch, sondern es ist ja emotional. Weil das ist ja sozusagen, also das ist ja das Wesen des Menschseins. Irgendjemand muss uns irgendwie auf diese Welt bringen, sonst wären wir halt nicht da. So.
Aber man erinnert sich nicht, wie nervig man
sein konnte. Nein, bestimmt. Und man weiß es ja auch zum Teil gar nicht.
Ja, ist auch gut.
Ja, genau. Also deswegen würde ich sagen, das ist, also wenn man so sieht, dann ist man den Eltern ja unendlich viel schuldig, weil ich meine, man hat nichts Wertvolleres als das eigene Leben. So, also sonst müsstest du deinen Eltern bis zur Selbstaufgabe ja quasi fast alles schuldig sein, wenn man das so sieht. Und dann denke ich so, naja, so kann man es ja eigentlich nicht sehen, weil sozusagen wir alle sind ja nur da, also sozusagen das ist eine biologische, eine natürliche Notwendigkeit. Und deswegen würde ich jetzt eher dazu tendieren zu sagen, aber ich habe ja auch kein Kind, anders als du, also deswegen habe ich vielleicht auch eher so diesen kälteren Blick darauf, würde ich sagen, es kommt drauf an. Also ich würde eher sagen, es kommt darauf an, was deine Eltern sozusagen für dich getan haben und tun über das sozusagen Selbstverständliche, das Natürliche hinaus. Und da denke ich, ist das natürlich sehr individuell bei uns allen anders, aber das kann schon sein, dass man ihnen einiges schuldig ist.
Man kann da ja auch unterscheiden zwischen, was sind wir rechtlich gesehen unseren Eltern schuldig und was sind wir moralisch gesehen unseren Eltern schuldig. Ja. Ich glaube, über das Moralische kann man sehr lange debattieren und das würde ich auch gerne nachher noch mit euch, aber lasst uns mal kurz drauf blicken, was wir rechtlich eben unseren Eltern schuldig sind. Und da fand ich es in der Recherche ganz spannend, dass wenn Eltern ihren Lebensunterhalt nicht mehr alleine bestreiten können, die Kinder gesetzlich dazu verpflichtet sind, ihnen finanziell unter die Arme zu greifen, also Unterhalt zu zahlen. Das ist meistens dann der Fall, wenn sich die Eltern in einem Pflegeheim befinden und ihre eigenen Einkünfte für die Kosten dafür nicht ausreichen. Die Kinder müssen den Unterhalt zwar erst bezahlen, wenn sie mehr als 100.000 Euro brutto pro Jahr verdienen, also ist schon eine ganz schöne Stange Geld, aber sogar auch dann, und jetzt haltet euch fest, wenn die Eltern sie vorher enterbt oder den Kontakt zu ihnen abgebrochen haben. Das wurde in den letzten Jahren immer wieder durch Gerichtsurteile bestätigt. Die Rechtsprechung dazu ist also ziemlich streng. Was sagt ihr dazu?
Ich habe eine Freundin, die hat den Fall und der Vater war nicht nett. Und sie hatte wirklich viele Probleme deswegen und der wurde dann sehr früh leider auch zum Pflegefall und hat sich auch von der Familie sehr schnell entfernt und war dann eine andere Frau und dann war sehr viel Streit und dann wurde er zum Pflegefall und dann plötzlich hat er sich der Familie wieder angenommen, weil er ja das Geld braucht. Und die Konsequenz ist jetzt, dass sie für ihren Vater zahlen muss. Das finde ich schon schwierig, vor allem wenn es so ist, ich werde enterbt. Also die andere Person kann von mir zurücktreten, aber ich kann von
kann
der
sie
anderen.
Auch nicht. Kann sie auch nicht ganz. Es gibt ja den Pflichtteil beim Erbe.
Ja.
Also deswegen, man kann die Kinder enterben, aber dann heißt es nicht, dass die gar nichts kriegen, sondern den Pflichtteil, auf den können die Kinder auch bestehen.
Ja.
Deswegen, ich sage, das ist moralisch total scheiße, aber ich frage mich jetzt, was ist die Alternative?
Ja.
Die Alternative wäre, dass deine Freundin es aus menschlich verständlichen Gründen irgendwie ablehnen kann, das zu bezahlen, aber wer bezahlt es dann? Die Allgemeinheit, dann sage ich, sorry, ich hier bezahle das nicht, weil irgendwie müssen wir es regeln. Wenn sie mehr als 100.000 verdient, dann verdient sie gut. Mhm. Das heißt, sie kann das tragen, dass sie das persönlich scheiße findet und dass es ein Drama ist. Ja, das ist leider so, aber wir als Gesellschaft müssen es irgendwie regeln. Aber ich finde, man ist ja persönlich schnell geneigt zu sagen, das kann doch wohl nicht sein. Und dann frage ich mich, okay, auf den Standpunkt kann man sich stellen, das kann nicht sein, aber wie könnte es dann gehen? Irgendjemand muss für diesen Menschen diesen Pflegeplatz bezahlen, auch wenn das ein schlechter Mensch war oder ist.
Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ich fände gut, wenn, und das ist, also ich will jetzt hier nicht den Sozialismus ausrufen, aber ich fände gut generell, wenn Dinge wie Krankenversicherung, also medizinische Versorgung, Kita, Schule, quasi, was weiß ich, Pflegefälle oder Pflegeheime.
Wenn das alles abgedeckt wäre.
Genau, wenn es alles abgedeckt wäre im Sinne von herzlichen Glückwunsch, du lebst in Deutschland, hast deine Steuern bezahlt, hier hast du und du kannst dich upgraden lassen, das wird kosten. Das bezahlen wir nicht, aber die Basis von allem, das haben wir abgedeckt. Das wäre eine schöne Welt, finde ich, aber das ist ein anderes Thema leider.
Genau, also dass die Pflegekosten überhaupt so hoch sind und dass das viele nicht bezahlen können oder das, was sie aus der Pflegeversicherung kriegen, dass das nicht reicht, um die Pflegeplätze zu bezahlen.
Ja.
Das finde ich auch, das ist eigentlich absurd. Ja. Und natürlich ist es auch eine Belastung für jemanden, der 100.000 Euro brutto verdient, jetzt vielleicht seine Familie gegründet hat und was weiß ich was.
Ja.
Das ist ja nicht so, dass das den Leuten mal dann ganz leicht fällt, dann nochmal irgendwie 1.000 Euro extra im Monat irgendwo abzudrücken. Also ich sehe diese
auch hier und da mal mehr.
Ja, es kann sogar noch mehr. Ja, je nachdem, kann sogar noch mehr sein. Also von daher, das sehe ich total, aber das war jetzt ja nicht die, nicht die Frage.
Ja,
Es ist ja leider so, wie es ist, dass sowas eben sehr teuer ist und die Versicherungsleistungen dafür oft nicht reichen.
Jetzt gibt es ja auch ziemlich viele Leute, haben wir eingangs gehört, die ihre Verwandten oder ihre Eltern pflegen. Rein rechtlich gesehen ist es nicht so, dass man seine Eltern pflegen muss. Aber es passiert eben trotzdem, dass viele Kinder auch ihre Eltern pflegen. Und nach einer Studie der Universität Witten-Herdecke von 2018 versorgen knapp eine 500.000 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 19 Jahren substanziell und regelmäßig ihre Eltern. Und so auch Dina.
10 bis 19?
Ja. Und so auch Dina, unsere heutige Live-Gästin. Dina ist 18 Jahre alt und hat sowohl ihren Vater als auch ihre Mutter bis zu deren Tod gepflegt. Beide hatten Krebs. Dina, herzlich willkommen bei Du in Formale.
Hallo Dina.
Boah. Oh, Dina, Wahnsinn. Also wir kennen uns, weil Dina auch bei Puls arbeitet.
Genau.
Aber jetzt kommen ja hier Storys raus.
Jetzt kommen die Fakten. Jetzt.
Also erstmal Respekt. Ja. Das ist schon krass.
Ich glaube, ich erzähle einfach mal.
Ja, das gerne.
Und ihr stellt sehr gerne gut. Fragen, wenn ihr wollt.
Sehr gerne.
Meine Mama hatte 2013 Brustkrebs und es hat sich dann so ein bisschen weiterentwickelt über die Jahre hinweg und wurde...
Ich nehme mir mal schon mal. Hier stehen Taschentücher. Ich dachte mir, hä, das ist ja witzig, weil ich habe wirklich Schnupfen, aber jetzt weiß ich warum. Ich werde heulen. Ich komme damit nicht klar.
Ich vielleicht auch. Schauen wir mal.
Okay.
Es sind genug Taschentücher zum Glück da für alle.
Na, wir werden sehen. Okay.
Danke an die Redaktion an der Stelle.
Ja. Entschuldigung für die Unterbrechung.
Kein Ding. Ja. Also, meine Mama hat 2013 Krebs bekommen und es hat sich über die Jahre hinweg so ein bisschen durchgezogen. Kam zurück, kam woanders zurück, ist wieder weggegangen und so weiter und so fort. Und wurde 2020 so richtig zum sogenannten Pflegefall. Mhm. Mein Papa hat 2019 einen Hirntumor gehabt und wurde so, also war eigentlich schon seitdem so wirklich so ein Pflegefall, aber das hat sich sehr krass verstärkt, so 2021 würde ich sagen, vor allem dann aber auch 2022. Mhm. Meine Mama ist im Januar 2021 verstorben, mein Papa im März 2022.
Das ist ja... Alles, das ist ja Wahnsinn, alles zusammen. Habt ihr zusammen gewohnt?
Wir haben alle gemeinsam bis zum Schluss in einem Haus gewohnt mit meiner kleinen Schwester. Sie ist jetzt gerade...
Ach, die auch noch.
sie ist jetzt gerade 14 und war zu dem Zeitpunkt, lass mich kurz rechnen, so 10 bis 13 circa. Ich war so 13 bis 16 ungefähr. So in dem Zeitraum war es so am krassesten. Pflege kann auch bedeuten, da sein.
Mhm.
Pflege kann aber auch bedeuten, ich helfe meinem Papa die Treppen hoch und runter zu gehen.
Ich muss jetzt schon heulen. Boah, jetzt geht's schon los.
Pflege bedeutet, gemeinsam als Familie das Ganze durchzustehen irgendwie. Und Ari, wenn ich dich anschaue, ich wusste nicht, dass es jetzt so schnell geht. Okay.
Wie hat denn da überhaupt dein normales Leben funktioniert? Oder hat es überhaupt noch ein normales Leben gegeben, was man so mit 15, 16 führt?
Nein.
Ja.
Ich hole das gerade, dieses normale Leben hole ich gerade so ein bisschen nach. Mhm. Klar, meine Eltern waren krank, aber wir hatten auch noch Corona zu dem Zeitpunkt.
Mhm. Ach du meine Güte, ja stimmt.
Das heißt...
Alter.
Ich war aber trotzdem in der Schule. Mhm. Ich hatte auch Homeschooling, aber ich hatte auch zwischendrin mal wieder Normalschule. Ja. Und es war immer so ein, okay, ich gehe in die Schule und das ist mein Safe Space.
Mhm.
Da bin ich Dina und da bin ich nicht die Tochter von jemandem, die wen pflegen muss, die wem helfen muss, die auf Abruf bereit sein muss. Als meine Mama schon verstorben war, wurde es bei meinem Papa immer, immer, immer schlimmer. Und wir leben in einem Haus und er hat ganz oben im zweiten Stock geschlafen. Mhm. Wir waren im ersten Stock und nur im ersten Stock ist eine Toilette. Und jetzt ist es ja mal so, dass man nachts vielleicht mal aufs Klo muss.
Ja.
Vor allem, wenn man krank ist. So. Und er konnte irgendwann mal auch keine Treppen steigen. Das heißt, ich hab irgendwie versucht zu schlafen, weil ich morgens dann auch in die Schule musste.
Mhm.
Aber hab trotzdem irgendwie gehört oder mitbekommen, wenn er sich bewegt hat, wenn er aufs Klo gehen wollte und so. Und war dann immer irgendwie, ich hatte wirklich eine Phase, wo ich wirklich schlaflose Nächte hatte, weil ich immer auf Abruf war. Und immer so, fuck, nicht, dass er von der Treppe fällt. Durch seinen Hirntumor war er auch immer mal wieder ein bisschen aggressiver, würde ich sagen.
Mhm.
Und nicht er selbst und nicht, dass er... uns sucht und uns nicht findet und irgendwas in seinem Gehirn passiert, sodass er wieder austickt. Und das war immer so ein, ich sag immer, bei meinem Papa war es eher so Psychoterror, das klingt sehr negativ. Ich weiß, dass er nicht der Krebs ist und das ist auch noch so eine Sache, die man als Kind so ein bisschen checken muss. Aber das war schon hart und die ganze Zeit auf Abruf zu sein, gleichzeitig die Schule irgendwie unter den Hut zu bekommen, dann auch noch mit meiner Schwester.
Für die hast du dich ja wahrscheinlich auch noch als große Schwester verantwortlich gefühlt.
Das war dann auch so krass, als meine Mama verstorben ist, bin ich so in so eine Mutterrolle so ein bisschen geschlüpft.
Mit 16.
Meine Eltern hatten schon sehr so ein Rollenbild von Frau und Mann.
Mhm.
Und dann kam halt auch noch das ganze Haushaltsthema hinzu, was eh schon da war. Aber es war dann nochmal so ein, Dina, kannst du bitte kochen? Dina, kannst du bitte putzen? Dina, kannst du bitte das machen? Und so weiter und so fort. Und alles irgendwie zu vereinen und dann einen Hut zu kriegen, fragt nicht, wie ich das geschafft habe. Keine Ahnung.
Wie oft warst du denn so überfordert, dass du dachtest, also jetzt ist es wirklich vorbei, jetzt kann ich das einfach nicht mehr?
Ich glaube, es gab zwei Formen oder zwei Arten an Überforderung. Also zum einen, um die Frage zu beantworten, sehr oft. Und manchmal war es so ein Scheiße, die könnten sterben. Mhm. Vor allem nach dem Tod meiner Mama war es dann so, okay, fuck, jetzt ist sie schon weg. Mhm. Scheiße, jetzt ist er bald vielleicht auch schon weg. Das war eine krasse Überforderung. Aber dann dieses, okay, aber wenn sie noch da sind, muss ich mich um sie oder um ihn vor allem kümmern. Es war so ein ganz krasses Dilemma und so ein ganz krasser Konflikt in mir, weil natürlich will man Zeit mit seinen Eltern verbringen. Für mich persönlich waren meine Eltern alles. Also ich habe eine sehr tolle Kindheit genossen. Ich war sehr privilegiert. Die haben mir sehr, sehr viel ermöglicht. Haben mich meistens immer supportet. Auch da, wir hatten viele Konflikte, aber im Großen und Ganzen bin ich sehr dankbar für das, was sie mir gegeben haben. Aber es ist sehr krass zusammengebrochen, als sie krank geworden sind, weil ich natürlich aus dieser Situation fliehen wollte. Mhm. Ich wollte nicht mehr irgendwann mal, das hat sich ja jahrelang gezogen, ich wollte irgendwann mal nicht mehr in diesem Konstrukt gefangen sein. Ja. Und dann rauszubrechen, wäre die eine Option, einfach abzuhauen. Oder die andere Option war, und so hart wie es klingt, dass die halt sterben, weil nur so hätte es vorbeigehen können. Und so war es dann.
Also emotional war es so ein bisschen, es geht fast nicht mit ihnen, aber natürlich auch nicht ohne.
Oh. Also du vereinst, also ich habe eine kleine Familie, ne?
Ja.
Und du vereinst die Teile von, also die Gott, ich kann überhaupt nicht mehr reden. Die Lebensteile von meinem Vater, von meiner Mutter und mir und alles war scheiße. Und jetzt finde ich das in einem Menschen wieder und denke mir, Alter, wie hast du das überlebt? Der ist ja krass. Und zwar, mein Vater ist nie zum Arzt gegangen, weil er meinte, ich habe gesehen, wie meine Mutter gestorben ist. So lang, ich kann das nicht. Und deswegen gehe ich nicht zum Arzt, weil die wollen dich nur am Leben halten. Weil er meinte, es kann doch nicht sein, dass man so lange sterben kann. Und deswegen hat er richtig Angst vor Ärzten und Ärztinnen gekriegt, weil er dachte, machen die dann am Ende Kohle oder was ist da los? Weil er meinte, das war die schlimmste Zeit seines Lebens. Meine Mutter hat ihre Mutter mit 12 verloren, hatte eine kleine Schwester und dann kam der Vater und sagte so, und jetzt bist du hier die Mutti, ne? Und jetzt holst du die mal ab und jetzt machst du mal das und jetzt machst du mal das. Hat sie super drunter gelitten. Ich habe meinen Vater verloren, als ich 21 war. Und der war, also es war immer klar, dass der jetzt hier nicht 80 wird. Und deswegen war das immer, ne, ich habe mich schon mal vorbereitet. Aber die akute Zeit war ein Monat, dass man wusste, okay, jetzt ist kein Spaß mehr. Und also jetzt wird es wirklich ernst. Und die akute Sterbephase war eine Woche. Mhm. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich nach 6 Tagen in diesem Krankenhaus, und das war gutes Timing, weil ich genau da Urlaub hatte und niemandem was erzählen musste, aber ich war zu Hause und habe nur geduscht. Ich bin nach Hause gefahren, habe geduscht und bin wieder zurück. Und in dieser Dusche dachte ich, oh, es ist hier friedlich. Mhm. Hier ist nichts los. Hier kann ich kurz sein in einer Dusche. So. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn du alles drei aufeinander hast und dann in dem Alter, wo du ja eigentlich, und das wissen wir ja alle, hormonell, und das hat ja gar nichts mit einem individuell zu tun. Hormonell sagt dein Körper, okay, wir machen alles anders. Dein Hirn schaltet sich um. Und in der Zeit ausgerechnet, dann über Jahre seine Eltern sterben zu sehen, dann eine kleine Schwester zu haben, dann die Mutter zu sein, dann das auseinander zu pflügen, dass die Krankheit nicht dein Vater ist und umgekehrt. Alter, das ist ja wirklich das Krasseste, was ich glaube, was ich live jemals gehört habe. Und da frage ich mich, also no offense, da muss der Staat sagen, ey, da müssen wir jemanden reinschicken. Da muss, alleine vom Jugendamt her, nicht weil ich glaube, dass deine Familie da nicht für dich da ist.
Das wird es wahrscheinlich gegeben haben, oder? Also muss es ja gegeben haben. Also vom Jugendamt.
Naja, weiß man nicht.
Ich werde da jetzt nicht so ins Detail gehen. Mhm. Ich hatte Support von meinen Tanten, aber klar, niemand weiß so recht, was machst du, wie, wo, wer. Keine Ahnung, weiß ich immer noch nicht. Ich kann euch jetzt nicht sagen, was ihr machen müsstet, wenn eure Eltern krank sind und ein Pflegegrad beantragt werden muss. Weil das super kompliziert ist und weil dir niemand wirklich hilft. Ich sag immer, wenn mich Leute fragen, Lina, wie hast du es überlebt oder wie hast du es geschafft? Ich musste und es ging nicht anders. Und ich glaube, in so einer Phase funktionierst du einfach. Das ist dieses, ich gehe in die Schule, da bin ich, Dina, und ich komme heim. Da bin ich jemand, der hilft. aber bin ich nicht mehr Diener. Das heißt, dieses Zuhause, so toll es auch ist, wurde einfach zu einem Ort, wo ich nicht mehr gerne sein wollte. Und ich glaube, das ist so eines der schlimmsten Sachen, wenn man sich daheim nicht mehr wohlfühlt. Wenn man nicht mehr nach Hause gehen möchte. Und da kann, entweder können da die kranken Eltern sein, da können die Eltern sein, die gewalttätig sind, da können gar keine Eltern sein, da kann sonst irgendwer sein. Aber ich glaube, eines der schlimmsten Sachen für ein Kind ist einfach dieses, man fühlt sich nicht mehr daheim
total
wohl.
Also, und ich stelle mir das in deiner Situation aber als besonders großes Dilemma vor, weil du ja anders als jetzt bei gewalttätigen Eltern kannst du auch, also so wahrscheinlich, wenn du irgendwann mal so frustriert warst oder sogar wütend in gewisser Weise auf deine Eltern, stelle ich mir vor, dass du sofort wieder dachtest, das ist ein falsches Gefühl. Die können ja nichts dafür. Sie können ja auch nichts dafür, krank zu sein. Und trotzdem fühlt es sich wahrscheinlich manchmal für dich so an, dass du denkst, boah,
ich muss hier raus.
Ich muss hier raus und ich halte es nicht aus.
Ja, voll. Und das sage ich immer, verliert euch nicht selber. So wichtig, und das checkt man nicht, und man checkt erst, dass man sich verloren hat, wenn man sich schon verloren hat. Ich habe mir Anker gesucht. Ich habe mir psychisch war, also da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, psychisch war das natürlich schrecklich. Unfassbar schlimm. Ich bin ganz viel laufen gegangen. Ich bin ganz viel joggen gegangen. Das war so mein Fluchtinstinkt. Das war mein Safe Space. Das war mein, wir wohnen ein bisschen außerhalb von München, das heißt, da habe ich auch meine Ruhe, da habe ich niemanden, der mich irgendwie nervt, konnte da einfach meine 5 Kilometer laufen, bin, und das war die Dusche für mich praktisch. Weil ich niemanden gehört habe, ich war voll in meiner Welt, meine Musik, mein Laufen, und habe das teilweise täglich sogar 2-mal am Tag gemacht. Einmal morgens, bin sogar um 4.30 Uhr aufgestanden, um vor der Schule joggen zu gehen und dann nach der Schule. Das war meine Primetime am Tag.
Jetzt, ich möchte gar keinen angreifen und ich kenne die Situation überhaupt nicht, aber wenn ich höre, da sind 2 Kinder in einer sehr prekären Situation und da gibt es Tanten, ne? Da gibt es einen Sozialstaat, da gibt es eigentlich, müsste ein Team aufgestellt werden. Ihr geht jetzt da raus, wir gehen rein und ihr könnt Kinder sein und es ist alles scheiße genug und ihr könnt euren Vater besuchen, aber wir machen alles. Hast du das Gefühl, das wäre gerecht gewesen, weil das mit 16 schulde ich meinen Eltern nicht.
Ich wünsche es jeder Person, die in so einer Situation ist, dass der Staat da eingreift, vor allem der Staat. Ich glaube, ich habe nie drüber nachgedacht, ob ich denen schuldig bin, weil es klingt auch so, man ist plötzlich, also dieses Schuldverhältnis.
Du hast vorhin mal gesagt, du musst einfach funktionieren.
Genau,
das ist ja sozusagen, du hast dich in gewisser Weise gezwungen gefühlt, ich muss das machen und ich muss das durchhalten.
Ja, ich habe es aber nie so als, ich bin es denen schuldig gesehen, sondern eher als, die haben so viel für mich gemacht, dann bin ich denen vor allem dankbar. Und aus dieser Dankbarkeit resultiert, glaube ich, auch eine Form von Liebe. Und weil ich sie liebe, helfe ich ihnen. Das war anfangs so ein bisschen der Gedanke. Ich bin da, ich helfe. Es ist auch irgendwo, glaube ich, meine Aufgabe. Und irgendwie bin ich da aber reingerutscht, dass ich von einem Tag auf den anderen halt sehr viel plötzlich gemacht habe und sehr viel auch akzeptiert habe. Rückblickend betrachtet,
muss ich sagen, war ein bisschen viel.
War ein bisschen viel und ich würde es so in der Form auf gar keinen Fall nochmal machen. Diese Vorstellung ist ein bisschen so ein Mindfuck, weil wenn ich mir vorstelle, meine Eltern würden noch leben und ich würde jetzt oder in 20 Jahren, sagen wir in 20 Jahren das nochmal machen, dann hätte ich vielleicht noch einen Partner, eine Partnerin, dann hätte ich finanziell, wäre ich da ganz anders abgesichert und ich würde mir vielleicht auch ein Netzwerk an Menschen aufbauen, die da mithelfen. Es kommt drauf an, wie die Situation ist, ob man es seinen Eltern schuldig ist. Wenn man eine coole Kindheit hatte, wenn man sich gut mit ihnen versteht, wenn man so ein Familiengefühl hatte, dann finde ich, ist man ihnen auf jeden Fall ein bisschen was schuldig. Und dann kann man sich schon mal hinsetzen und denen ein Essen kochen. Und ich helfe dir, weil ich sehe, du kannst es nicht. Aber dein Leben zu leben, was ich ja am Ende für meine Eltern gemacht habe, im Prinzip möchte ich nicht, werde ich nicht mehr. Und deswegen kommt es drauf an, würde ich sagen.
Ja, also ich glaube, wenn man zugehört hat, versteht man, dass es ein zu viel gibt. Aber dass das tatsächlich schon sehr weit raus ist, ne? In Form von Liebe und Zuneigung und Kümmern.
Vielen Dank, dass du so offen deine Geschichte mit uns geteilt hast. Das ist wirklich ganz, ganz beeindruckend und glaube ich, gibt diesem Thema und unserer heutigen Frage nochmal eine besondere Tiefe, muss man sagen, wenn wir tatsächlich mit dir hier jemanden haben, die ganz praktisch, ehrlicherweise, vor dieser Frage stand, ja. Beziehungsweise vor der Frage eigentlich gar nicht. Ich meine, das Leben ist einfach so passiert. Ja. Ne? Ich meine, ja. nicht, dass du diese Frage beantworten durftest. Es ist über dich hineingebrochen. Ja.
Und du bist 19, ne?
18.
18, na klar.
Ja. Bald 19.
Ah, bald 19, das freut mich ja.
4 Monate noch.
Ach, guck mal. So kurz ist es nicht. Und das finde ich schon bemerkenswert, dass ein 18-jähriger Mensch... Oh, jetzt fange ich schon wieder an. Und ich finde es fast schade, dass du so reflektiert bist. Weil ich merke quasi, als mein Vater gestorben ist, habe ich in meinem Freundeskreis gemerkt, ach krass, ich fühle mich dir voll verbunden, weil du so tief bist. Und dir fühle ich mich verbunden, weil du so tief bist. Und da habe ich gemerkt, ach so, du hattest Krebs, als du 16 warst, ne? Und da hattest du einfach eine Scheißzeit. Und dein Vater ist auch gestorben, ach was, witzig. Und wenn ich sehr reflektierte Menschen, die 18 sind, vor mir habe, denke ich mir, oh fuck, Alter, das ist so beeindruckend, dass du so bist. Aber der Preis dafür ist so hoch, dass ich den größten Respekt aussprechen möchte und die größte Liebe. Und dass ich es ganz schade finde, dass du so reflektiert bist.
Und trotzdem kann die Dina jetzt das Beste daraus machen.
Ja, ich meine,
es ist ein emotionales Drama, wie es entstanden ist, aber ich glaube, du kannst richtig stolz auf dich sein und du kannst richtig, richtig viel draus machen.
So, ist man seinen Eltern jetzt was schuldig, ja oder nein? Sebastian, möchtest du jetzt hier erstmal was sagen
Wir machen jetzt kurze Pause an.
Wir machen jetzt mal kurz eine Pause. Dina, tausend Dank dir.
Danke für die Möglichkeit. Danke, dass ich hier sein durfte und meine Geschichte erzählen durfte.
Ach, dafür nicht.
Du. Okay, ihr sagt, wenn ihr soweit seid.
Bereit.
Also jetzt haben wir gerade von Dina gehört, zu welchen unglaublichen Kraftanstrengungen Menschen fähig sind, aus Liebe zu ihren Eltern und auch aus einem, vielleicht Pflichtgefühl heraus. Und wir haben gerade, um es nochmal zusammenzufassen, auch festgestellt, es kommt eben sehr darauf an, welches Verhältnis man zu seinen Eltern hat, ob man das überhaupt stemmen kann und möchte. Und in vielen Familien kracht es ja hin und wieder. Aber manchmal liegt eben so viel im Argen, dass Kinder keinen anderen Weg mehr sehen, als den Kontakt zu ihren Eltern erstmal auf Eis zu legen. Genaue Zahlen für Deutschland gibt es nicht, aber eine grobe Schätzung von SoziologInnen geht von rund 100.000 Erwachsenen in Deutschland aus, die den Kontakt zu ihren Eltern abgebrochen haben. Aber die Dunkelziffer dürfte laut manchen ExpertInnen wesentlich höher sein.
Also das große Problem, das habe ich durch meine Mutter gelernt, weil die auch in der Therapie war wegen ihrem Vater und so, ist... Wenn sie von ihrem Vater redet, denke ich mir, das immer noch Liebe, obwohl so viel Scheiß passiert ist. Und ich glaube, und das ist nämlich das Problem und das Schöne, aber das Problem wird es, wenn es nicht gut läuft, das sind immer deine Eltern. Und leider hast du diese Beziehung zu deinen Eltern. Das sind die Menschen, die du liebst, weil es biologisch in dir drin ist, ne? Dass du an denen festhältst, weil das ist deine Lebensgarantie. Und das merkt man ja auch an Kleinkindern, ne? Wie bedingungslos die zu dir laufen. Und wenn diese Beziehung von der anderen Seite immer wieder gestört wird, dann ist das fast unerschütterlich. Und das, glaube ich, macht es so schwer, tatsächlich zu sagen, ich treffe dich nicht mehr. Und das ist, glaube ich, ein ewiger Schmerz, der da ist. Ob bewusst oder unbewusst, lassen wir mal dahingestellt. Und deswegen, glaube ich, ist es... sind die Gründe viel krasser, als man in einer gesunden, in dem Fall Mutter-Tochter-Beziehung zum Beispiel, erahnen kann.
Wahrscheinlich muss in deiner Kindheit oder Jugend, im frühen Erwachsenenalter, so viel falsch und schief laufen, dass du dann sagst, ich breche den Kontakt ab. Wir heute im Erwachsenenalter mit unseren alten Eltern, glaube ich, was soll da noch passieren, dass man da den Kontakt abbricht? Ich kann es mir nicht vorstellen.
Der Kontaktabbruch passiert oft nicht von heute auf morgen, sondern ist oft mit einem langen Leidensweg und viel Grübeln verbunden. Das sagt Claudia Hamann im Tabula Rasa Podcast vom Saarländischen Rundfunk. Unsere KollegInnen haben da letztes Jahr eine ganze Folge zum Thema Kontaktabbruch in der Familie gemacht. Und Claudia Hamann ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und Autorin des Buches Kontaktabbruch in Familien.
Kontaktabbruch ist ja nicht irgendeine beliebige Maßnahme von jüngeren Erwachsenen, die meinen, ach, jetzt lasse ich das mal mit meinen Eltern, sondern das ist wirklich ein langer Leidensweg, der irgendwann einen Endpunkt hat. das Gefühl von erwachsenen Menschen, dass sie in ihrer Familie nicht das bekommen, was sie brauchen oder was sie sich wünschen. Ich bekomme nicht die Liebe. Darum geht's nämlich in dem Verhältnis zwischen Eltern und Kindern. Ich bekomme nicht den Respekt, den ich brauche. Meine Eltern sind nicht in der Lage, mich wirklich so, wie ich bin, anzunehmen.
Also ich finde, das muss der Deal sein. Ich bin deine Mutter, du bist mein Kind und der Deal ist jetzt, ich werde für immer für dich da sein und irgendwann wird es Zeiten geben, wo du für mich da bist. Aber das ist erstmal der Startpunkt. Man sagt ja immer, ja, die Liebe einer Mutter und so, das glaube ich ist gar nicht so garantiert. Aber die Liebe eines Kindes, das ist halt garantiert und das glaube ich ist das Schmerzvollste, was du haben kannst, wenn du biologisch bedingungslos liebst als Kind und du merkst, da kommt nicht zurück. Ich glaube, das ist der massivste Schmerz, wenn du ein Leben führst, bei dem deine Eltern dich misshandeln psychisch, weil sie dir einfach nicht diese Liebe geben oder dieses Vertrauen und diese Akzeptanz und alles, was man braucht, um ein gesunder Mensch zu werden. Und dann kommt hinten raus, na jetzt kümmerst du dich aber drüber. Und dieses, glaube ich, dieses Emotionale, ihr wart nie für mich da. Ich habe riesige Probleme in meinem Leben und riesigen Schmerz erfahren. Und jetzt muss ich dir helfen und ich kann nicht raus. Das, finde ich, ist schon sehr, sehr, sehr viel verlangt.
Das ist alles richtig. Ich würde nur sagen, das Problem ist, also ich finde, ich habe immer Probleme mit emotionalen Argumentationen bei einem rationalen Problem.
Nee, es ist super emotional.
Ja, das ist kein rationales Problem. Ja, natürlich. Aber es ist eben so, am Ende, wie gesagt, irgendwer muss das bezahlen. Und
genau,
sozusagen, emotional verstehe ich das total. Und dass du dich emotional nicht um deine Eltern kümmern willst, ist auch klar. Und dass das auch emotional mit dir was macht, wenn du dein Geld bezahlen muss, verstehe ich auch. Mhm. Es ist so, aber es ist das rationale Problem, dass irgendwer diesen Pflegeplatz oder was auch immer, diesen Zuschuss bezahlen muss.
Genau, und da sage ich, dann müssen wir das quasi übernehmen. Es ist ein wahnsinnig emotionales Thema, auch wenn es sowas Rationales beinhaltet wie Geld. Und wenn du eine tolle Beziehung hast, dann glaube ich, fällt das in der Relation auch sogar. Oh, das ist jetzt ein hartes Wort, aber dann fällt es sogar leicht, wenn ich es mir leisten kann, weil ich das, was du mir gegeben hast, gerne zurückgeben möchte. Nichtsdestotrotz sage ich, wenn da so viel kaputt gegangen ist, dann ist es wahnsinnig viel verlangt, dass man das leisten muss. Oder im Fall von Dina, du kannst keinem Kind abverlangen, du pflegst dich jetzt um deine sterbenden Eltern. Und da sage ich, der Sozialstaat muss da rein und es ist mir scheißegal, wie wir es finanzieren. Aber das kann ja nicht die Antwort sein auf, ja, also weil das nicht funktioniert und weil wir das irgendwie nicht durchdrücken können, Dina, wird ja wohl möglich sein, dass du deine zwei Eltern.
Ja, das sind aber jetzt, Ari, das sind aber wieder auch tausend Sachen, ich finde, diese Dina-Geschichte hat nichts damit zu tun, ob du, wenn du vermögend bist, ob du und den Kontakt zu deinen Eltern abgebrochen hast, ob du dann jetzt was fürs Pflegeheim bezahlen musst oder nicht.
Ja, ne? Nee, also das sind, ich sage ja, es gibt eine Basis.
Ja, aber und das sind schon sehr verschiedene Dinge, ob man eine 15-Jährige die Eltern pflegen lässt oder ob man sagt, liebe Frau Millionärin oder Herr Millionär, sorry, das Pflegeheim, das müssen Sie jetzt anteilig mitbezahlen.
War das jetzt gerade auch schon die Antwort eigentlich auf unsere Eingangsfrage, Ari? Was sind wir unseren Eltern schuldig?
Die Ari sagt, der Sozialstaat regelt das mit den Eltern. Nee.
Was ich sage, also was ich gerne hätte, in welcher Welt ich leben würde, sagen wir mal so, ist, ich finde, es ist ein sehr schweres Thema und ich merke an den Geschichten von meinen Freunden und wie ich das fühle, dass es am Ende für mich auf jeden Fall sehr emotional ist und eher kompliziert. Und deswegen würde ich sagen, ich würde gerne in einem Land leben, wo die Pflege auf einem würdevollen Level für jeden garantiert ist, dass da einfach klar gemacht wird, du musst nicht um jeden Preis für deine Eltern einstehen. Und ich finde, in diesen Härtefällen bist du deinen Eltern eine Pflege nicht schuldig. Was mich persönlich angeht, ich bin meiner Mutter auf jeden Fall eine Pflege schuldig, weil sie sich so für mich aufgeopfert hat, dass ich sage, das kann ich gar nicht zurückgeben. Deswegen ist die Pflege das Mindeste.
Also, was man schuldig ist, ist ja in erster Linie erstmal eine emotionale Frage. Also selbst wenn man jetzt einen guten Platz im Pflegeheim hat, weil das vielleicht auch sinnvoll ist wegen der Pflegestufe und so, dann kannst du ja diesen Menschen da quasi ganz allein lassen und der wird von mir aus perfekt versorgt und perfekt gepflegt. Mhm. Oder du kannst dich als Kind natürlich sehr verantwortlich fühlen und kümmern und fünfmal in der Woche besuchen und und da sein einfach. Mhm. Das ist ja ein großer Unterschied, jetzt unabhängig von der pflegerischen Versorgung, die ja im besten Fall, wenn es gut läuft, vielleicht von Profis erledigt wird.
Okay. Sebastian, abgesehen jetzt von dieser Pflege, was würdest du sagen, sind wir unseren Eltern schuldig?
Ich glaube, das können alle nur ganz, ganz individuell für sich beantworten. Also pauschal würde ich sagen, nichts oder nicht mehr, als wir uns gegenseitig auf der Eltern-Kind-Ebene in der Beziehung schuldig sind. Weil für sozusagen das Reine auf die Welt bringen, da würde ich sagen, da ist man nichts schuldig, weil so funktioniert das Leben. Und dann kommt es eben sehr darauf an, wie das Verhältnis ist. Und wenn es ein gutes Verhältnis ist, wenn du das Gefühl hast, deine Eltern haben dir viel gegeben, haben dich unterstützt und du liebst deine Eltern und das beruht auf Gegenseitigkeit, dann kann es einiges sein, was man seinen Eltern schuldig ist. Und ich habe schon das Gefühl jetzt in meinem Fall, dass ich ihnen einiges schuldig bin. Das liegt aber auch wirklich an der Beziehung, die wir zueinander haben. Ein Punkt, das fand ich auch bei Dinas Beispiel so ganz eindrucksvoll, was nie die richtige Antwort ist, ist sozusagen Pflege oder Kümmern oder was auch immer bis zur Selbstaufgabe.
Absolut.
Das,
ja. Das
kann es sagen. Nie, ja. Das kann ja. Nie die richtige Antwort sein. Ja, egal wie sehr du deine Eltern liebst, egal wie groß die Not und die Bedürfnisse sind. Mhm. Das kann nicht die richtige Antwort sein. Und da gebe ich dir, Ari, jetzt auch wieder total recht. Natürlich braucht es da andere Menschen im Umfeld, aber sehr gerne auch den Sozialstaat, um das sozusagen abzufedern. Mhm. Natürlich, weil es kann nicht sein, dass man sein eigenes Leben ruiniert sozusagen.
Ja, genau. Da sind wir uns ja dann doch einig.
Da sind wir uns einig.
So, ihr Lieben,
da werde ich emotional.
Vielen Dank für eure Passion heute in dieser Podcast-Aufzeichnung. Das war ein ganz schöner Ritt, würde ich sagen, emotional. Und ihr da draußen, wenn ihr Du in Formale nicht nur hören, sondern auch sehen wollt, wenn ihr uns alle heulen sehen wollt, dann findet ihr uns auf YouTube und neuerdings auch in der ARD-Mediathek. Feedback und Themenvorschläge eurerseits könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben oder per Mail an duinformale@br.de. Und wenn ihr euch für mehr Tabuthemen interessiert, über die man mal offen reden sollte, dann schaut doch mal im Podcast Tabula Rasa vom Saarländischen Rundfunk rein. Die Folge zum Thema Kontaktabbruch mit den Eltern haben wir euch in die Shownotes verlinkt. Autorin der Folge war Kati Geschirr, Schnitt und Produktion Sarah Lindebner und Sebastian Greimel, Redaktion Mila Hahner und Matthias Hacker, Hosts Ariane Alter und Sebastian Meinberg. Bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören.
Ich rufe jetzt meine Mutter an.
Aber heute bist du mal lieb.
Ich bin super lieb, aber wenn die mich halt um 14 Uhr
schon diese Aggression
anruft,
ist
ja, da
Ari,
muss man sich denken,
ich werde neben
Alter,
dir, ich werd neben dir stehen bei dem Anruf und aufpassen, dass du jetzt heute einmal
easy
eine Minute
Nummer.
30 nicht
easy
frech wirst.
Nummer. Wenn ich anrufe, bin ich ja meistens total entspannt.
Okay.